Der RTDE Podcast. Die Meinung. Der bürgerliche Burgfrieden zwischen Brandmauern. Am 9. November 2025 redete wieder einmal der Bundespräsident. Er redete über Verbot und Zensur und verriet ganz nebenbei, wie er sich Demokratie so denkt. Eher eingebunkert, dafür mit viel Wohlfühlgerede überzuckert, während der Boden wegbricht. Eine Meinung von Dagmar Henn. Sofern es überhaupt noch etwas in der Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum 9. November gibt, das den Redner als Sozialdemokraten erkennen lässt, dann ist das der Versuch, möglichst wenig zum 9. November 1918 zu sagen. Zur Geburtsstunde der ersten deutschen Demokratie findet er oder sein Redenschreiber nur zwei Sätze: dass sich mit der Revolution der Geist von 1848 den Weg gebahnt hatte, und der 9. November 1918 wird uns immer daran erinnern, wie kostbar Frieden und Demokratie sind und dass sie, einmal schwer errungen, nie für alle Zeit garantiert sind. Zugegeben, das ist für einen SPD-Präsidenten kein einfaches Thema. Schließlich war es die Mehrheitssozialdemokratie, die mit ihrer Zusammenarbeit mit den Freikorps, wie bei der Ermordung von Luxemburg und Liebknecht, der neugeborenen Republik das Totenglöckchen gleich mit in die Wiege gelegt hatte. Da ist sich die SPD nie mit sich selbst eins geworden. Die einen verehren immer noch, einer muss der Bluthund werden, Noske, und die anderen die Münchner Räterepublik. Steinmeier dürfte eher zu den Noske-Fans gehören. Aber das Einfachste ist, zu diesem Punkt möglichst wenig zu sagen. Dabei wäre es naheliegend, wenn man seine Überzeugung, die Demokratie sei bedroht, ernst nimmt, das Datum von 1918 besonders hervorzuheben, weil es eben keine geschenkte oder verordnete Demokratie war, die da entstand, sondern eine von den Menschen erstrittene, also schon durch ihre Entstehung in jeder Hinsicht ihr Eigentum. Etwas, das man heute zwar vorzutäuschen versucht, unter anderem durch die stetige Betonung von unserer Demokratie, das aber nichtsdestotrotz nicht vorhanden ist, nein, dessen kärgliche Reste zuletzt unter anderem durch Brüsseler Manöver gänzlich zu verschwinden drohen. Und statt zu betonen, wie lang und mühsam der Kampf um Republik und Demokratie in Deutschland war, angefangen mit den Bauernkriegen vor 500 Jahren, über die Sendlinger Mordweihnacht und die deutschen Jakobiner bis ins Jahr 1848, statt also die Kostbarkeit des Errungenen zu illustrieren, gibt es die zwei kargen Sätze, die nicht ansatzweise den Eindruck vermitteln, der Herr Präsident habe zu diesem Ringen irgendeine Verbindung. Aber wie gesagt, das mag man für ein Sozialdemokratenproblem halten. Noske und seine Blutbäder unter den revolutionären Arbeitern und Soldaten sind eben selbst für seine Anhänger eher etwas, über das man nur hinter vorgehaltener Hand zu sprechen vermag. Steinmeier jedoch scheint in diesem Punkt eher der Gewohnheit zu folgen, weil er an anderer Stelle selbst dieser Tradition völlig fremd geworden zu sein scheint. Dann nämlich, wenn er versucht zu erklären, wogegen man sich verteidigen müsse, oder vielmehr eben implizit, was da denn überhaupt zu verteidigen sei. Was dann nebenbei auch eine Sicht auf die Geschichte voraussetzt und wiedergibt. Gehen wir also zur entscheidenden Stelle. Zitat: Bürgerliche Politik ist etwas grundsätzlich anderes als Extremismus. Sie ist keinem Lager verhaftet, sondern beschreibt die gemeinsame Haltung aller Demokraten. Freiheit, Verantwortung, Gemeinschaftssinn, Vernunft, Augenmaß. Extremisten tragen Feindschaft in das soziale Leben und zerstören das Vertrauen in der Gesellschaft. Bürgerliche Politik baut Vertrauen auf und stiftet Zusammenhalt. Extremisten setzen auf Spaltung. Bürgerliche Politik arbeitet an demokratischen Bündnissen. Extremisten weichen aus, wenn es um machbare Lösungen geht. Bürgerliche Politik ist darauf gerichtet, das Leben der Menschen zu verbessern. Extremisten hetzen gegen Europa. Bürgerliche Politik bemüht sich, Europa zusammenzuhalten. Rechtsextremisten hängen einer völkisch-autoritären, im Kern menschenfeindlichen Ideologie an. Bürgerliche Politik achtet das Individuum, seine Würde und Freiheit. Extremistisch und bürgerlich, das geht nicht zusammen, das sind elementare Gegensätze. Zitat Ende. Diese Lobpreisung der bürgerlichen Politik klingt eigenartig, wenn man die Geschichte der SPD auch nur ansatzweise erinnert. Denn von den 162 Jahren ihrer Existenz definierte sich die SPD erst die letzten 66 nicht mehr als Arbeiter, sondern als Volkspartei. Das ist aber eigentlich immer noch etwas anderes als eine bürgerliche Partei, die bürgerliche Politik betreibt. Witzigerweise hat Hans-Georg Maaßen, der ehemalige Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, gerade auf X eine Aussage über Steinmeier geteilt, die er im Oktober in einem Interview gemacht hatte. Darin warf er Steinmeier vor, er habe vor der Wende 1989 in Westdeutschland für den SED-nahen Pahl-Rugenstein Verlag gearbeitet. Genau genommen war er als Student Redakteur einer juristischen Zeitschrift Demokratie und Recht, die dort erschien, und die prominente linke Juristen wie Wolfgang Abendroth, Heinrich Hannover und Norman Pech zu ihren Herausgebern zählte. Mitbegründer der Zeitschrift war übrigens der Arbeitsrechtler Wolfgang Däubler, Ehemann von Hertha Däubler-Gmelin, Justizministerin von 1998 bis 2002 und bis 2005 Mitglied des SPD-Bundesvorstands, was denkbar macht, dass Steinmeiers Mitarbeit in dieser Zeitschrift auch ein kalkulierter Schritt der Karriereplanung gewesen sein kann und nicht Ausdruck einer Überzeugung. Selbst wenn man in Betracht zieht, dass der Job eines Bundespräsidenten darin besteht, möglichst alle zu umfassen, eine allzu prägnante Betonung einer sozialdemokratischen Position sich also verböte, es gibt dennoch keinen Zwang, ausgerechnet den Begriff bürgerliche Politik als Maßstab des allgemeinen Guten oder gar mit der Vorstellung der Demokratie selbst gleichzusetzen. Im Zusammenhang mit jener anderen Version des 9. November, demjenigen von 1938, scheint das sogar besonders deplatziert. Denn nein, es waren, soweit man sich überhaupt auf die Vorstellung einlassen will, die Nazis seien an die Macht gewählt worden, nicht die Arbeiter, sondern gerade die Bürger gewesen, die ihnen die Stimme gaben. Mal abgesehen von der Unterstützung durch die Herren der Industrie. Selbst die standhafteste der bürgerlichen Parteien, das katholische Zentrum, konnte sich nicht dazu durchringen, gegen das Ermächtigungsgesetz zu stimmen. Eine Entscheidung, die dem damaligen Zentrumsabgeordneten und späteren, dann sozialdemokratischen Bundestagspräsidenten Gustav Heinemann lebenslang Gewissensbisse machte. Im Gegensatz zu seinem damaligen Parteifreund Konrad Adenauer übrigens, der noch 1935 einem Abgesandten der illegalen KPD, der Zusammenarbeit im Widerstand vorschlug, erklärte, mit den Nazis ließen sich doch noch gute Geschäfte machen. Natürlich ist der 9. November 1938 auch für Steinmeier kein Grund, sich gegen den aktuell stattfindenden Völkermord in Gaza zu wenden, nur so nebenbei. Die ganze Geschichte, die mit dem von Steinmeier aufgebauten Gegensatz zwischen bürgerlicher und extremistischer Politik aufgegriffen wird, ist der Mythos der Adenauerzeit. Die Weimarer Republik sei zwischen den linken und rechten Extremisten zerrieben worden. Eine Behauptung, die den gewaltigen Vorzug hatte, die Aufmerksamkeit von den unzähligen integrierten Nazis fort und eben auf diese Extremisten hin zu lenken. In der historischen Forschung ist da eher vom Extremismus der Mitte die Rede. Und wenn man in Bezug auf das bürgerliche Deutschland das Gruseln bekommen will, muss man nur einen Blick auf die SS-Mitgliedschaften bei Juristen und Medizinern werfen. Allerdings enthält dieses bürgerlich bei Steinmeier noch etwas anderes. Den Burgfrieden. Die völlige, endgültige Absage an die Vorstellung einer Arbeiterpartei und das zu einem Zeitpunkt, da die unmittelbare Durchsetzung der Interessen von Milliardären in der westlichen Politik stärker und sichtbarer ist als jemals zuvor. Zitat: Extremisten tragen Feindschaft in das soziale Leben und zerstören das Vertrauen in der Gesellschaft. Zitat Ende. zitieren wir doch einmal ein altes sozialdemokratisches Lied. Mann der Arbeit, aufgewacht und erkenne deine Macht. Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will. Zitat Ende. Das ist ein Gedicht von Georg Herweg, das er 1863 zur Gründung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins, aus dem die SPD hervorging, schrieb. Feindschaft in das soziale Leben tragen, das setzt voraus, dass eben dieses soziale Leben von Feindschaft frei ist. Dazu müsste es aber auch frei von antagonistischen Interessen sein, die jedoch im wirklichen Leben an jeder Straßenecke lauern. Zwischen Firmenbesitzern und Beschäftigten ebenso wie zwischen Mietern und Vermietern. Was der eine hat, verliert der andere, und keine Sonntagsrede kann darüber hinwegtäuschen. Der einfache politische Grund, aus dem Parteien wie die SPD einmal entstanden, ist, dass sich die Interessen der Milliardäre problemlos durchsetzen, die Interessen der Millionen jedoch nicht. Nach Steinmeiers Definition ist es Extremismus, auf den Interessen der Millionen gegen die Milliardäre zu bestehen, da das Feindschaft in das soziale Leben trägt. Zwischendrin streift einen der Hauch eines Verdachts, das Ganze könne ironisch gemeint sein. Bürgerliche Politik ist darauf gerichtet, das Leben der Menschen zu verbessern, behauptet Steinmeier, ohne zu erklären, welche Politik denn dann in den letzten Jahrzehnten geherrscht hat, in denen das Leben der Menschen zumindest in Deutschland nicht wirklich verbessert wurde. Aber das würde ja voraussetzen, dass diese Rede mit der Wirklichkeit zu tun hat, oder zumindest mit der Wirklichkeit zu tun haben will. Was, wie man eben schon an der eigenartigen Sicht auf den Nazismus sieht, gar nicht der Fall ist. Und selbstverständlich auch nicht in dieser Aussage, Zitat, Extremisten hetzen gegen Europa. Bürgerliche Politik bemüht sich, Europa zusammenzuhalten. Zitat Ende. Ein alltäglicher Taschenspielertrick. Gesagt wird Europa, gemeint ist die EU. Das Brüsseler Monster allerdings hat sich die letzten Jahre damit befasst, Europa zu spalten, gewaltsam und blutig. Schließlich gehört auch Russland mit zu Europa, und Steinmeier, das werde ich bis zu seinem Verschwinden aus der Politik wiederholen, ist persönlich mit dafür verantwortlich. Symbolisch aufs Feinste zusammengefasst in seinem Besuch in der Maidan-Ukraine kurz nach dem Massaker von Odessa, samt Auftritt in Odessa, ohne Besuch des Gewerkschaftshauses. Damals hätte er mit einer kleinen Handlung viel verhindern können, er wollte es nicht. So wie er über die Minsker Abkommen log, die er selbst mit ausgehandelt hatte. Nein, die Brüsseler Harpie und der deutsche Präsident sind sich an diesem Punkt ganz einig und können sich die blutbesudelten Hände reichen. Zitat, sind wir nicht ein starkes Land, eine gefestigte Demokratie, ein stabiler Rechtsstaat, ein wohlhabendes Land mit einer leistungsfähigen Wirtschaft? Zitat Ende. Das Manager-Magazin veröffentlichte gerade seine jährlichen Darstellungen der Reichsten in Deutschland und vermerkte, dass der Anteil, den die reichsten 100 Deutschen vom Bruttoinlandsprodukt beanspruchen, sich von 2001 bis heute von 12% auf 17,7% erhöht hat. Ihr Vermögen hat sich im selben Zeitraum verdreifacht. Also ja, ein Teil des Landes ist nicht nur nach wie vor, sondern in zunehmendem Maße wohlhabend. Aber der Rest, der muss immerhin all das abgeben, was jene obersten 100 ihrem Besitz einverleiben. Ein stabiler Rechtsstaat? Wo soll man da anfangen? Bei Corona? Oder bei Schwachkopf? Oder bei surrealen Prozessen wie dem zum Rollatorputsch? Und was das starke Land angeht, die Politik der letzten Jahre hat das Land derart ruiniert, dass der Bundesaußenminister in China niemanden mehr findet, der mit ihm reden will. Wie auch immer, das alles ist für Steinmeier gewissermaßen Einleitung, damit er dann von der wehrhaften Demokratie reden kann und weiter an einem AfD-Verbot arbeiten. Und er kann es auch nicht lassen, nebenbei anzudeuten, welchen Ausgang er sich für die Frage einer Nachzählung der letzten Bundestagswahl wünscht. Zitat, Weimar ist gescheitert, als der Reichstag keine verlässlichen Mehrheiten mehr zustande brachte. Auch unser Parlament braucht stabile Mehrheiten, um arbeitsfähig zu sein. Das ist die Verantwortung jedes einzelnen Abgeordneten. Zitat Ende. Ja, so ist das. Je weiter im Alltag die Lebenswirklichkeiten auseinanderfallen, je tiefer das Land in die Rezession sinkt, je weiter das Leben begrenzt, reguliert, eingeengt wird, je lauter das Geschrei von der Kriegstüchtigkeit, gar vom Siegeswillen zu hören ist, desto stärker wird dann auch betont, wie lieb wir uns alle haben sollten. Abgesehen von all den Bösen da, den Extremisten, Russlandverstehern und so. Die können froh sein, wenn die Brandmauer keine Schießscharten hat. Und Zensur im Netz, die muss einfach sein, weil, Zitat, die Lügen, die Demagogie, die Hetze, der Hohn und der Hass, die dort millionenfach und in Bruchteilen von Sekunden verbreitet werden, sie sind zu einer Gefahr für die Demokratie geworden. Zitat Ende. Und die Zukunft unserer Demokratie, da bin ich sicher, wird sich im Netz entscheiden. Also raus mit der Schere oder zeitgemäßer, ab mit dem Post auf die Meldeseite. Das wird die Demokratie retten. Extremismus der Mitte hin oder her. Wie schrieb einmal der junge Frank Steinmeier in Jahren, in denen er sich den schnöseligen Walter noch nicht angehängt hatte? Zitat: Der Mangel an politischer Stärke kann nicht durch juristische Kraftakte ersetzt werden. Es gilt für einen freien Meinungs- und Willensbildungsprozess einzutreten, wie er gerade vom Grundgesetz vorgesehen ist.
Das war der RTDE-Podcast.